als Hersteller wird natürlich nicht auf Kostenaspekte schauen.
Konkurrenz wird sich dann nicht.
Wenn man von Linux spricht, so meint man meist ein komplettes Betriebssystem.
Ja, die Betriebssystem.
Also jetzt mal auf den Punkt. Warum?
Ja, so kann man das auch sehen.
Radio Tux.
Ja, wieso ist denn das Intro hier abgeschnitten? Verrate ich nicht. Aber ich verrate euch, was ihr gerade hört. Ihr hört nämlich Radio Tux Sendung 47 mit mir. Ich bin Maurice Renk. Und das da, ja, ich glaube... Ja, das sind unsere Themen. Diese Sendung, zweimal SUSE im Programm, einmal das SUSE Linux Wine Rack. Ja, und dann haben wir noch ein Interview mit dem SCO von SUSE bezüglich Novel und anderen SUSE-Geschichten. Ja, und zu guter Letzt natürlich noch unser LAMP-Workshop, diesmal zum Thema MySQL. Ja, das sind doch drei interessante Themen, finde ich zumindest. Und ich fange auch gleich mal mit dem ersten Thema an, nämlich dem SUSE Linux Wine Rack. Umsteiger werden das vielleicht kennen, da hat man jahrelang Windows benutzt, hat seine Programme, die man immer so kennt und wo man schon gewohnt ist, wie man sie benutzt und so weiter und so fort. Ja, und dann sitzt man da vor seinem Linux-Rechner und all die ganzen Programme sind weg und man möchte sie vielleicht weiterhin benutzen. Ja, SUSE weist da Abhilfe mit ihrem Wine Rack. Genaues... als übrigens Thomas Kesselheim zu zählen.
Frisch auf dem Markt eingetroffen zu einem unschlagbaren Preis von 19,95 € ist das Paket SUSE Linux Wine Rack. Darin enthalten sind Crossover Office 2.1, Crossover Plugin 2.1, WineX 3.2 und außerdem das Spiel Marble Blast Gold. Dass man mit Crossover Office mittlerweile ziemlich gut Microsoft Office zum Laufen bekommt, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht mehr zu erzählen. Hier enthalten ist die aktuelle Version in deutscher Sprache, wohl aber ohne Support. Im Normalverkauf mit Support würde das Ganze alleine schon 60 US-Dollar kosten. Ähnliches gilt für Crossover Plugin, das mit 35 Dollar zu Buche schlägt. WineX schickt sich an, Spiele in einer emulierten DirectX-Umgebung laufen zu lassen. Dazu gibt es ein komfortables Programm, von dem aus man die Installationsprogramme und nachher die installierten Spiele direkt starten kann. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Es kommt einfach auf das Spiel an. Auf unserer Website findet ihr einen Link zu einer Seite, wo ihr nachschauen könnt, welche Spiele unterstützt werden. Außerdem werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, was bei mir funktioniert hat. Als kleinen Zusatz gibt es das Spiel Marble Blast. Mit einer kleinen Kugel muss man dabei verschiedene Parcours durchrollen und Diamanten aufsammeln. Auch wenn das so etwas langweilig klingen mag, hat mich das Spiel doch schon einige Zeit gefesselt. Für Benutzer von SUSE Linux 9 ist die Installation denkbar einfach. In Yast wird die CD als Patch-CD erkannt und anschließend kann man die vier Programme als Patches einspielen. Danach sind zusätzliche Einträge im KDE-Startmenü vorhanden, über die Microsoft Office und die entsprechenden Plugins oder Spiele installiert werden können. Für Benutzer einer anderen Distribution sieht die Sache nicht ganz so einfach aus, da auf der CD lediglich die RPMs so verteilt sind, dass Yast damit leicht umgehen kann. Ich selber hatte noch keine Zeit, die RPMs unter anderen Distributionen auszuprobieren. Festzuhalten bleibt aber, dass Leute, die schon SUSE Linux 9.0 haben und nur Interesse an einem einzigen von den vier Programmen haben, einfach zuschlagen sollten, denn der Preis ist unschlagbar günstig und es gilt, solange Vorrat.
Ist es bei euch eigentlich auch so kalt draußen? Also hier in Hamburg ist es richtig frostig und man friert sich den ab, ja. Darum kann ich jetzt auch wieder mal die Ausrede nutzen, dass ich mich so seltsam höre, weil ich verschnupft bin. Ich bin total erkältet. Ich kann es mal eben so ein bisschen zum Mitleid erregen, so. Ja. Mails können gerne an mich geschickt werden. Maurice@linuxfast.de. Gesundheitswünsche, alles. Ihr könnt allerdings auch weiterhören. Zum Beispiel das hier. Linux Apache MySQL PHP, kurz LAMP. Hier ist er wieder, unser LAMP-Workshop Teil 3, diesmal MySQL. Ist ja schon so eine Art Standard im Netz geworden. Eigentlich bietet jeder Provider eine MySQL-Datenbank an und jeder werkelt da irgendwie mit PHP rum. Ja, und damit man zu Hause in Ruhe programmieren kann, sollte man sich doch mal überlegen, MySQL zu installieren. Dann kann man in Ruhe seine Datenbanken und so weiter aufbauen und das dann einfach hochladen. Tja, Genaueres weiß aber wie immer unser Steini, beziehungsweise unser Mario Schröder. Entschuldigung, jetzt ist mir der Name aus.
Ich hab den Namen vergessen. Psst.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem LAMP-Workshop Teil 3. Heute werden wir uns mit einer der freien Datenbanken, genauer gesagt mit MySQL, beschäftigen. Sofern ihr schon seit dem ersten Teil unseres LAMP-Workshops mit dabei seid, dann habt ihr in eurem System schon ein MySQL installiert. Für alle anderen bietet es sich an, nochmal die Sendung 43 anzuhören oder die Zusatzinfos dazu anzuschauen. Wir haben als unseren MySQL-Server Client und vielleicht noch das Tool PHP MyAdmin installiert. Wir haben unsere Datenbank gestartet, aber was ist denn jetzt eigentlich eine Datenbank? Eine Datenbank ist eine Ansammlung von Daten, die entsprechend der Erfordernissen der Umwelt strukturiert wird. Sie soll als gemeinsame Basis für alle angeschlossenen Benutzer dienen, sodass normalerweise alle Endanwender auf die gleichen Daten zurückgreifen können. Ganz gleich, in welche Abteilung diese arbeiten. Der Zugriff auf die Daten wird durch das Datenbankmanagementsystem ermöglicht. Die MySQL-Datenbank ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Das liegt wohl zum Teil auch daran, dass die freie Datenbank gerne auf LAMP-Servern im Internet eingesetzt wird. Außerdem ist MySQL auf Unix- und Windows-Plattformen verfügbar. Weiterhin gibt es für MySQL zahlreiche Programmierschnittstellen für ebenso viele Programmiersprachen, wie zum Beispiel C, C++, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, TCL und weitere. Der erste große Schritt beim Einrichten einer Datenbank ist immer die Idee. Danach sollte man sich ein logisches Schema überlegen, um anhand von diesem Schema Daten einzugeben, verwalten und auswerten zu lassen. Die Phase der Überlegung, Planung und Festlegung der Datenbank nennt man Implementierungsphase. Ist die Datenbank erst einmal eingerichtet, dann kann in diese Daten eingegeben werden, geändert oder gelöscht werden. Unter dem allgemeingültigen Befehl DDL, Data Definition Language, wird dieser Vorgang in der IT-Welt bezeichnet. Beispiele hierfür sind Create, Alter oder Drop. Allerdings, Einsteiger aufgepasst, ohne Kenntnisse von SQL-Kommandos ist der Betrieb von MySQL sehr schwierig oder fast gar nicht möglich. Andere Datenbanken stellen häufig grafische Werkzeuge zur Verfügung, MySQL in dieser Form leider nicht. Die Beherrschung der grundlegenden SQL-Befehle ist daher unbedingt notwendig, um Daten einzugeben oder sie zu verarbeiten. SQL verfügt auch Kommandos zur Datenbearbeitung, die sogenannte DML, Data Manipulation Language. Solche DML-Befehle sind Insert, Select, Update oder Delete. Natürlich gibt es auch Tools, die diese Arbeit mit MySQL erleichtern. PHP MyAdmin ist eines davon. Dieses und weitere Tools zu MySQL und weitere Datenbanken werden wir uns in der kommenden Sendung vornehmen. Nun, wer sich jetzt genauer mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem wollte ich noch ein paar Bücher vorstellen. Da gibt es zum Beispiel MySQL kurz und gut, das Taschenbuch, das wirklich in jede Westentasche passt. Das Westentaschenbuch mit dem MySQL-Vogel behandelt kurz eine Installation aus den Sourcen, das heißt Kompilierung, Konfiguration, dann Server starten und Root-Passwort einrichten. Danach werden verschiedene Kommandozeilen-Tools vorgestellt. Weiter geht's dann mit den Datentypen und SQL selbst. Literale Bezeichner, SQL-Befehle findet man in diesem Buch. Zum Abschluss zeigt der Autor George Rees ein paar Operatoren und Funktionen, die MySQL zur Verfügung stellt. Also genau das richtige Buch, wenn man unterwegs im Bus etwas lesen möchte. Ein wirkliches Taschenbuch, das auf jeden Fall überzeugt. Weiter so, O'Reilly. Der große Bruder dieses Buches ist das MySQL-Kochbuch von O'Reilly. Das Buch ist ein wirkliches Kochbuch. Beim Schneiden der Zutaten, dem Einschalten des Herdes oder als Synonym dem Einrichten des ersten Benutzers und dem Starten des MySQL-Servers und des Clients. Danach wird man so an das Thema herangeführt, wie es sich für ein gutes Kochbuch gehört. Rezepte für den Umgang mit MySQL. Wer schon immer gerne etwas Eigenes kreieren wollte, der kann seinen Kochkünsten hier freien Lauf lassen. Eigene MySQL-Programme schreiben
Strings bearbeiten, Abfrageergebnisse sortieren lassen, Übersichten erstellen. All das wird anhand von Shell SQL Strings, dem Hockey Core, von morgen beigebracht. Natürlich hat das MySQL Kochbuch von O'Reilly auf den mehr als 1000 Seiten noch viel mehr zu bieten. Für Einsteiger, die gerne den Kochlöffel schwingen, ist das Buch genau das Richtige. Von Anfang an wird man in die Geheimnisse von MySQL eingeführt. Ein Muss also für jeden, der mit MySQL kochen möchte. Auch Data Becker hat sich im Buchgeschäft groß gemacht. Und von diesem Verlag gibt es zum Beispiel PHP und MySQL. Dieses Buch stammt aus der Internet-Intern-Reihe und liefert grundlegende Informationen zur Skriptsprache PHP 4, damit werden wir uns in der kommenden Sendung befassen, und zum Thema MySQL. Zum Thema MySQL bietet das Buch zahlreiche Einsteigerinformationen, das es jedem ermöglicht, seine Datenbank aufzusetzen und damit dynamische Webseiten zu gestalten. Meines Erachtens ist das Buch genau richtig für Einsteiger. Es wird von der Installation des Apache unter Linux und Windows bis hin zum Installieren, Starten und Konfigurieren der MySQL-Datenbank alles drin, was man braucht. Einführende PHP-Kenntnisse werden mit zahlreichen Beispielen vertieft und anschaulich dargestellt.
So, ich habe jetzt eine Lücke Bache, weil ich habe mich eben selber geschlagen. Nicht, dass ich das irgendwie gerne mag, mich selber zu schlagen oder so, aber ich habe eben Mist gelabert. Ich habe gesagt, die meisten Provider haben MySQL und sowas laufen. Ich meinte natürlich Hoster. Naja, ist ja auch egal. Nicht ganz so egal ist, was vor einiger Zeit passiert ist, nämlich dass Novel SUSE gekauft hat. Ja, es war wohl überall zu lesen. Und auch wir sind nicht an dem Thema vorbeigekommen. Wir haben ja in der letzten Sendung schon berichtet, dass über das Thema allgemein. Ja, und wir haben uns es nicht nehmen lassen, mit dem SCO von SUSE ein kleines Interview zu führen bezüglich Novel und SUSE und wie das Ganze so in der Zukunft aussehen wird. Tja, und das hat der Ingo Ebel für uns gemacht. Bitte, Ingo.
Es ging ja der Ruck durch die Community, als bekannt wurde, dass Novel die SUSE Linux AG kauft. Und was spricht denn aus Sicht der SUSE Linux AG dafür?
Ja, guten Tag, Herr Ebel. Ich finde, dass da eine ganze Menge dafür spricht. Um ein Beispiel zu geben, wir wachsen über Nacht von 50 auf 1200 Support-Leute. Und da rede ich von Support-Engineers, das heißt von denen, die den Backline-Support machen. Wir haben weiterhin den Zugang zu einem weltweiten Kanal, der in über 40 Ländern in über 70 Offices etabliert ist, der weltweit ausgebaut ist, der von einer Mannschaft getragen wird, die irgendwann mal die Nummer 1 im Betriebssystemmarkt war. Und das ist natürlich etwas, was die SUSE nur sehr, sehr schwer und in ganz langer Arbeit, wenn überhaupt, hätte darstellen können.
Aber glauben Sie nicht, dass es SUSE auch alleine, also ohne Novel, geschafft hätte?
Sicher. Wenn wir die nächsten 10, 15 Jahre zur Verfügung gehabt hätten, um dahin zu wachsen, hätten wir das vielleicht auch geschafft. Ich glaube, dass es einfach sehr viel schneller und sehr viel effizienter geht heute, wie es ist. Und dass wir damit eine Chance haben, in einer Art und Weise im Markt aufzutreten, die über ganz lange Zeit mit SUSE allein nicht möglich gewesen wäre.
Und was wird sich jetzt mittelfristig bei SUSE Linux ändern?
Für SUSE Linux wird sich sehr wenig ändern. Es ist ja so, dass wir vor allen Dingen für unsere Kunden und für unsere Partner als Integrator auftreten, der Open Source und Linux Projekte verfügbar macht und in konsolidierte, das heißt in einheitliche, homogene Umgebungen einbaut. Und das ist etwas, was ein echtes Komplement zu dem ist, was Novell heute tut, wo wir sehr, sehr viel und sehr, sehr viel in Bezug auch auf Qualität aus der Open Source Community mit in Novell einbringen.
Ja, sehen Sie irgendwelche Gefahren in der Übernahme? Vielleicht, dass Stellen abgebaut werden oder irgendwas in die Richtung?
Ich glaube ja nicht. Wenn Sie nochmal dieses Thema, wie ist denn die Gefahr für SUSE Linux, wie wird sich die Zusammenarbeit zwischen SUSE Linux und Novell, den Novell Product Units in Zukunft gestalten nehmen, dann ist es ja so, dass SUSE Linux als Betriebssystemplattform natürlich maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich Novell in Zukunft sein kann. Wenn SUSE Linux die Plattform ist, in die Novell-Produkte sehr gut integriert sind, unter anderem natürlich auch parallel zu Windows und einigen anderen Betriebssystemen, aber doch diejenige, die von Novell selbst mitgetragen wird, dann ist es natürlich so, dass Novell ein eigenes Interesse hat, diese Plattform so reichhaltig, so offen und so attraktiv für Partner, für die Community und für Kunden zu machen, wie nur irgend möglich. Und damit sind sie natürlich 100% auf der gleichen Seite, wie wir das seit je und je auch sind.
Ja, das könnte natürlich auch schwierig sein. Ich meine, die Zukunft, wir haben gesagt, dass Novel, also das SUSE Zukunft sein könnte für Novel. Also im Moment sieht es ja auch nicht so gut aus bei Novel, wenn man es jetzt mal so sagen will. Also schreiben wir auch rote Zahlen. Und da dürfen wir also gespannt sein, sozusagen, was da jetzt aus dieser Ehe rauskommt.
Ich kann nur das an Feedback dazu beitragen, was ich jetzt in den letzten drei Wochen in Analysten-Meetings, Presseinterviews, Partnertreffen und was auch immer noch erlebt habe, rundherum um die Vereinigten Staaten und auch hier in Europa kreuz und quer. Und das war eine einheitlich positive Meinung. Es waren überall Thumbs up, sehr positive Zeichen und sehr, sehr viel Unterstützung und eigentlich gar keine Kritik in irgendeiner Weise. Einige Bedenken, wie Sie sie gerade auch formuliert haben, aber ich glaube, unterm Strich alles welche, die man leicht entkräften kann und die wir natürlich nach Kräften entkräften müssen und wo wir jetzt, wenn es um die Umsetzung geht, die Ärmel hochkrempeln müssen und das zeigen müssen, was ich da jetzt so vollmundig verspreche.
Okay, Novell hat ja auch vor einiger Zeit schon Xeamin gekauft und Xeamin ja ist ja nur mehr spezialisiert auf dem GNOME-Desktop und heißt es jetzt vielleicht, dass SUSE von der Strategie abrückt, KDE als Standard-Desktop-Environment zu nutzen oder dann vielleicht GNOME nutzt oder vielleicht später eine spezielle Xeamin-Version auf die Distribution packt?
Also wir haben seit eh und je eine GNOME-Version auf der Distribution und ich bin unheimlich stolz auf die Arbeit der Kollegen an der Stelle, wo wir wirklich ein sehr gut integriertes und sehr sauberes GNOME-Umfeld haben. Sind wir eher auf der KDE-Schiene gewesen und sind wir das heute? Ja, natürlich. Es ist nicht so, dass wir uns jemals gegen GNOME entschieden haben. Es ist eine Entscheidung, die wir für KDE getroffen haben, aufbauend auf der Einschätzung, die wir hatten in Bezug auf die Fähigkeiten des jeweiligen Systems. Und ich glaube, dass wir jetzt, wo GNOME und KDE jeweils in maßgeblichen Persönlichkeiten unter einem Dach vereint sind, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion vor uns haben an der Stelle. Aber ich glaube, dass das auch an den Gegebenheiten, an den Tatsachen wenig ändert. Und wo wir natürlich daran arbeiten, das ist aber ein anderes Thema, ist Entwicklern und damit auch den Kunden letztlich die Möglichkeit zu geben, beide so nahtlos wie nur irgend möglich zu integrieren, das heißt Applikationen so zu schreiben. Und da sehe ich einen ganz großen Schwerpunkt, dass sie sowohl in GNOME wie auch in KDE optimal laufen. Wenn es dann irgendwann mal eine Frage des Geschmacks ist, glaube ich, ist es gut, dass man diese Alternative hat. Und ich glaube, dass es eine der ganz, ganz herausragenden Eigenschaften in einem Open-Source-Umfeld ist, dass man den Leuten, die es benutzen wollen, wirklich die Wahl lässt und nicht versucht, für sie die Entscheidung zu treffen, was sie denn letztlich einsetzen wollen.
Ja, schon, also waren ja schon immer beide dabei, aber halt Vorzug war ja immer auf KDE gegeben, also es wurde ja immer als erstes standardmäßig installiert und GNOME dann eher so, wenn man wollte, dazu zu installieren.
Naja gut, es ist ein Mausklick im einen wie im anderen Fall und ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden davon abgehalten haben, GNOME zu verwenden, nur weil er ein entsprechendes Kästchen ankreuzen wollte. Wenn man sich dann wirklich so weit für den Desktop interessiert, dann wird man auch die Applikationen einzeln anschauen, die man dafür verwenden möchte. Und spätestens dann ist man in den entsprechenden Untermenüs unterwegs und wird sich anschauen, was man dann im Detail haben mag. Ich glaube, dass wir nur gewinnen können dadurch, dass wir jetzt noch ein paar Kollegen mehr, nein, sehr viele Kollegen mehr haben, die sich um GNOME verdient gemacht haben und machen. Ich sehe das durchweg positiv.
Okay. SCO hat ja nun Lizenzansprüche gegenüber Linux und die hängen immer noch wie ein Damoklesschwert über dem freien Betriebssystem. Was bedeutet denn das Ganze für SUSE Linux?
Ich muss versuchen, Sie ein klein bisschen zu korrigieren. Unserer Meinung nach hat SCO durchaus keine Lizenzansprüche gegenüber Linux. SCO behauptet es steif und fest seit geraumer Zeit. Wir haben ein deutsches Gericht davon überzeugen können, dass es durchaus valide Punkte gibt, die dagegen sprechen. Und ich habe bisher auch nichts in der Art gesehen, dass diese Meinung hätte ändern oder auch nur angreifen können. Jedes einzelne Mal, wenn Informationen zu dem Thema bekannt wurden, waren die durchaus nicht geeignet, um den Standpunkt von SCO an der Stelle zu unterstützen. Und aus unserer Sicht ist es nach wie vor so, dass wir doch wenigstens den einen oder anderen Hinweis darauf gerne hätten, warum wir uns denn Sorgen machen sollten um dieses Thema. Bisher haben wir nichts gekriegt und die Einladung an SCO besteht weiterhin, doch erstmal auf den Tisch zu legen, worum es denn überhaupt geht.
Im Moment machen Sie sich keine Sorgen.
Nein.
Okay. SUSE Linux, also in der Box-Version, ist ja jetzt in der 9.0 rausgekommen und das ist ja nur eine neue Major-Release wieder. Warum wurde dann nicht zum Beispiel 8.3 genommen? So groß sind die Unterschiede ja zwischen 8.2 und 9.0, du doch nicht.
Naja, eine der Sachen, die wir mit 9.0 jetzt angefangen haben, ist den 2.6er Kernel zur Verfügung zu stellen, wenn nicht als Default, dann doch als Auswahlmöglichkeit, um es auszuprobieren, um an der Stelle weiterzukommen. Und damit ist die 9.0 klar einer der Vorläufer für unseren SUSE Linux Enterprise Server 9, der Mitte nächsten Jahres kommen soll. Und wir werden mit der 9.1 weitermachen, die Integration mit 2.6 weiter voranzutreiben, unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, die 2.6er Kernel-Version einzusetzen in einem SUSE Linux. Und damit glaube ich schon, dass wir einen ganz erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber um das jetzt nicht auf den Kernel zu reduzieren, wir haben insgesamt, wie immer, unser Möglichstes getan, Bleeding Edge, wirklich Latest and Greatest in Linux, auf die Distribution zu bringen. Das ist das, wofür dieses Produkt steht. Ich glaube, die Major-Minor-Release-Frage ist eher eine kosmetische. Ich glaube, worum es geht, ist wirklich das Commitment zu haben, und dafür stehen wir als SUSE, ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das mit der Open-Source-Community wächst, das uns die Möglichkeit gibt, das, was die Open-Source-Community und was uns unsere Partner zur Verfügung stellen, auch hier im Unternehmen intern zuallererst einmal bekannt zu machen, damit wir die Möglichkeit haben, in unseren Enterprise-Releases das an Kunden weiterzugeben, mit Partnern zusammen, was wirklich dem Stand der Technik entspricht. Und damit ist die 9.0 das, was SUSE immer war, der Versuch, das Beste und das Wertvollste für unsere Kunden in diese Distribution zu packen.
Wie sehen Sie die Zukunft von Linux, also im Besonderen natürlich SUSE Linux?
Ich würde sagen, dass es da zwei Dimensionen gibt, die wir ganz klar angehen. Das eine ist hinsichtlich der Integrationstiefe bei Kunden, wo wir glauben, dass wir im reinen Herstellungsumfeld, im Zusammenbauen von Linux-Distributionen eine Reife erreicht haben, die ungeschlagen ist im Markt. Wo ich glaube, dass es Verbesserungsbedarf im IT-Bereich allgemein gibt, das ist das Systems Management. Und wenn wir dann ganz weit in die Zukunft schauen wollen, ist es sicherlich so, dass Datenintegration und Kundendatenintegration ein Schlagwort werden, das immer weiter in Richtung der Automatisierung vorangetrieben werden muss. Aber unser nächstes großes Ziel ist Systems Management, wo wir uns wiederum eher als Integrator sehen, denn als Spieler oder Mitbewerber im Markt. Die zweite Dimension ist die Wettbewerbsfähigkeit von SUSE Linux als Produkt, wo wir nach vorne sehen und wo wir natürlich wie bisher auch aktiv daran mitarbeiten wollen, Linux als Betriebssystem attraktiver und leistungsfähiger zu machen. Und um da ein paar Schlagworte zu nennen, was ich damit meine, solche Themen wie Virtualisierung, die es gilt voranzutreiben, um vielleicht mal dahin zu kommen, nicht nur ein Linux innerhalb von einem Linux booten zu können, sondern ein Linux innerhalb von einem Linux innerhalb von einem Linux. Was durchaus, wenn Sie an MOSIX oder ähnliche Konzepte denken, eine sehr viel größere Flexibilität bietet, als es heute schon möglich ist. Wo es aber weiterhin auch gilt, eine Trusted Computing Initiative von Microsoft zum Beispiel zu kontern, wo ich jetzt nicht sage, SUSE will das bitte auch schaffen, die Fähigkeiten zu erwerben, den Markt einzusperren oder irgend sowas weit weg davon, sondern eher dahin zu kommen, eine Alternative zu bieten, die offen ist, die für alle die Wahl dem Kunden gegenüber lässt, sich für etwas zu entscheiden und sich nicht gegen etwas wie Open Source entscheiden zu müssen, weil es nur Alternativen im Closed Source Bereich gibt. Das sind die zwei Richtungen, in die wir gehen, das sind die zwei Richtungen, wo ich, wie ich gerade auch schon ausgeführt habe, eine ganz lange Liste von Punkten sehe, an denen SUSE heute schon arbeitet und wo ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Umso mehr jetzt, wo uns mit Novell natürlich ein Partner zur Verfügung steht und zur Seite steht, der in 20 Jahren Betriebssystemerfahrung einiges gelernt hat, was wir vielleicht noch nicht so in der Tiefe mitbringen.
Und SUSE Linux auf dem Desktop, da, was meinen Sie da, wo könnte man da so landen, bei wie viel Prozent man jetzt Windows oder sowas abjagen könnte?
Ich glaube, dass es eine recht langweilige Schlacht ist, sich mit Microsoft auf dem Desktop zu balgen. Ich glaube, dass das Benutzerinterface, das man heute so landesüblich verwendet, was ich jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen provozierend als etwas in seinen Fähigkeiten eingeschränkten, emulierten elektrischen Teletypewriter oder eine elektrische Schreibmaschine, die dann zu Mehrseitenfähigkeit aufgeblasen wurde mit dem Windows-Umfeld, beschreiben würde. Ich glaube nicht, dass das das Paradigma sein kann, das in Zukunft noch für nicht so computeraffine Leute wie Sie oder mich zur Verfügung stellen sollte, weil wenn ich mir an das Feedback, das ich mir regelmäßig von meinen Eltern einfange, denke, wenn ich den Linux-Desktop hinstelle, dann sind die zwar ganz glücklich, dass sie kein Windows mehr haben, aber sie sind immer noch nicht so glücklich, dass sie das Ding wirklich gerne anfassen. Wenn sie dagegen ihr Autoradio anschauen oder ihren letzten Videorekorder, haben sie doch eine ganz erhebliche Komplexität, die in weiten Kreisen der Bevölkerung doch um einiges leichter Akzeptanz findet. Und um das einigermaßen zusammenzufassen, wovon ich da spreche, ist es schlicht so, dass ich glaube, dass Embedded in naher Zukunft für SUSE ein Thema wird, sobald entsprechende Devices in der Lage sind, SUSE-Workloads zu tragen, das heißt, das System nicht so weit zerstückelt werden muss, dass man es nicht mehr als SUSE-Linux erkennt. Und im Embedded-Umfeld sehe ich einfach, dass ein Telefon, in dem man Nummern eingibt und dann vielleicht noch einen Startknopf drückt oder einfach einen Hörer abhebt, eine sehr viel benutzeradäquatere Benutzerschnittstelle ist als alles, was heute so auf unserem Desktop geistert. Und dann, glaube ich, lässt sich absehen, wo wir hingehen, wo wir heute schon in den Spezialfällen einiges zu bieten haben und Windows auch immer wieder mal in Kundensituationen schlagen können und wo wir aber für die Zukunft, glaube ich, eher schlecht beraten wären, wenn wir versuchen würden, ein doch recht buntes und recht umfangreiches Benutzerinterface durch noch mehr Farben und noch mehr Flexibilität und noch mehr Information Overload noch weiter in eine schlechte Richtung zu entwickeln.
Und es ist vielleicht denkbar, auch SUSE Linux auf dem PDA oder sowas zu benutzen?
Aber natürlich, das ist genau der Embedded-Teil, den ich gerade versucht habe anzusprechen.
Aber es gibt noch keine spezielle SUSE Linux PDA-Version oder sowas?
Wir haben Inhouse-Versionen, aber Sie müssen sich vorstellen, dass das, was wir anbieten, weitgehend dem entspricht, was ein Henry Ford irgendwann mal mit seiner Fließbandfertigung für Autos angefangen hat. Ne? Man kann viele Autos kaufen und die Farbe ist auch egal, hauptsache sie ist schwarz. Ich glaube, ein SUSE Linux ist ein SUSE Linux ist ein SUSE Linux. Egal in welcher Sprache, egal auf welcher Hardware-Architektur und egal ob auf dem Client oder auf dem Server. Heißt auf dem Desktop oder auf dem Server. Und wenn wir das beibehalten, glaube ich, haben wir was zu bieten, was weltweit einmalig ist, nämlich ein System, mit dem man so gut wie alles tun kann. Würden wir das jetzt aufgeben, wenn wir auf solche Themen wie PDAs schauen, glaube ich, würden wir einen Pyrrhus-Sieg erringen und würden ähnliche Herausforderungen gewärtigen wie ein doch recht erklecklich großes Softwareunternehmen aus dem Norden von Washington, das heute auch sieht, wo sie zwar ein Windows auf allen möglichen Cellphones, PDAs und sonst was finden, wo aber der Name das einzige ist, was beide miteinander verbindet. Wenn wir es schaffen, und das ist das, was wir vorhaben, wirklich eine einheitliche Benutzerschnittstelle, eine einheitliche Umgebung für Kunden, für Partner und für Programmierer in diesen Bereichen zu schaffen, dann glaube ich, haben wir eine Chance, wirklich die Macht und die Vielfältigkeit von Open Source auch in so einem Bereich darzustellen, und das ist das, wo wir hinwollen.
Gut, nur mal kurz eine Frage zu Novell und SUSE. Im Moment ist es ja SUSE Linux AG, und was wird später daraus? Ist das schon irgendwie entschieden oder was?
Also das ist eine Frage, die Sie eigentlich eher Novell stellen müssen. Ich kann Ihnen da jetzt nur als doch auch recht Außenstehender was zu sagen. Wir sind dabei, die Integrationsplanung natürlich voranzutreiben, und es ist ganz klar so, dass die Pläne dahin gehen, eine Produktunit aus SUSE Linux zu machen Und meine persönliche Erwartung ist, dass sie in Zukunft vielleicht sowas wie SUSE Linux, A Novell Company auf irgendeinem Briefbogen stehen haben. Und was dann in der fernen Zukunft damit passiert, mag ich jetzt gar nicht spekulieren, aber ich glaube, in naher Zukunft wird sich nicht viel an der Stelle ändern.
Aber SUSE Linux bleibt SUSE Linux.
Davon gehe ich aus.
Okay, dann danke ich Ihnen für dieses Interview.
CTO, nicht SCO. Da kommt man nachher mal durcheinander bei den ganzen Begriffen. Ich sag's euch jetzt mal knallhart ins Gesicht, da kenne ich nix, da kenne ich keine Gnade, da bin ich knallhart, respektlos, voll in die Fresse rein. Das Jahr ist bald zu Ende. Ja, ich höre die ersten aufstöhnen, das Jahr ist bald zu Ende. 2003 stirbt so langsam, 2004 winkt schon, ich sehe schon da hinten winken. Und wir verabschieden uns diesmal von Radio Tux mit. Wir von Radio Tux, so wollte ich sagen, verabschieden uns diesmal nicht mit einer normalen Sendung, sondern mit einer kleinen Spezialsendung, nämlich unserer Juni-Radio-Spezial. Wir haben ja vor einem halben Jahr, nämlich im Juni, Juni-Radio, in Berlin live gesendet. 3 Stunden lang haben wir da den Berlinern, sind wir da auf die Nerven gegangen mit unserem Linux-Zeugs. Ja, mussten sie alle durch. Und einige Leute haben gefragt, ob wir das nicht mal irgendwie online stellen können. Und das werden wir auch machen, in Form einer kleinen Spezialsendung, 20, 30 Minuten lang wird die sein, weil wir können nicht alle 3 Stunden ins Netz stellen, das wäre ein bisschen groß. Und wir haben zwischendurch auch Musik und so weiter gespielt, das können wir leider auch nicht bringen, denn dann müssten wir GEMA und so weiter bezahlen. Ja, wir verabschieden uns also mit unserer kleinen Juni-Radio-Spezialsendung. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch, das war's nämlich schon wieder, das war Radio Tux Sendung 47, das heißt noch nicht ganz, denn ich erzähle euch jetzt nochmal, wer hier mitgewirkt hat. Das war zum Beispiel Ingo Ebel, Thomas Kesselheim, Achtung, ich hab's behalten, Mario Schröder, yes, und Sebastian Steinhauer. Tja, und ich war auch mal so zwischendurch mit meinem Gelaber zu hören, ich bin Maurice Reck. Schickt uns doch gerne mal ein paar Feedback-Mails, zum Beispiel an radiotux@linuxfas.de, jawohl. Außerdem, kaum zu glauben, aber wir sind auch im Internet vertreten, unter www.linuxfas.de findet ihr Informationen zu unserer Sendung, zu den Artikeln, Feedbackformulare, Foren, Weblogs und. Da könnt ihr euch bis zur nächsten Sendung die Zeit echt gut vertreiben, das sag ich euch. Ihr könnt auch gerne den einzelnen Autoren eine E-Mail schreiben. Dazu schreibt ihr einfach vorname.nachname@linuxfas.de. Das kommt dann auch, wenn ihr Glück habt, an. Schreibt ihr einfach so oben, so to, ne? Ja, ihr kennt das sicherlich. Ich hab schon mal eine Mail verschickt, ich sehe das an. Ja, das war's. Ganz schnell geht die Sendung jetzt vor Ende. Ich mache das jetzt mal ganz schnell fix vorbei. Ich wünsche euch ein schönes 2003, ein Rest 2003. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue 2004. Und da hören wir uns dann auch bald wieder mal. So in so ein paar Wochen bin ich dann auch mal wieder da. Ich sage jetzt tschüss, ne? Sonst wird die Sendung so lang. Tschö! Tja, also der Buff war alles schon vorbei. Ja, und bald ist wieder...